Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Der Kampf auf dem Smartphone-Markt geht in eine neue Runde. In dieser Woche hat nun, mit viel Spannung erwartet, auch Apple seine nächste Reihe Mobiltelefone vorgestellt. 4 Modelle, die allesamt erstmals den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützen. Was das bedeutet, was sie können und was das für den Markt heißt, darüber sprechen wir heute. Und wir, das sind wieder die Stammbesetzung, denn aus dem Urlaub zurück ist Carsten Knob, unser Herausgeber. Hallo Carsten.
Hallo Alex.
Und mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Carsten, Apple hatte die Ankündigung, die Vorstellung ja schon verschoben, aber trotzdem jetzt zu einem Zeitpunkt gebracht, dass es fürs Weihnachtsgeschäft, für das wichtige Weihnachtsgeschäft noch reicht und eben nicht ein einziges Modell vorgestellt, sondern gleich 4. Wie ist denn dein Eindruck davon gewesen?
Ja, man könnte sagen, endlich hat Apple es dann auch geschafft, 5G-Modelle, also iPhones vorzustellen, die in dem künftigen, zum Teil schon in den Mobilfunknetzen hinterlegten 5G-Standard dann auch empfangsfähig sind. Und das war schon ein wenig eine Aufholjagd, weil Wettbewerber da voraus waren. Die Lücke musste Apple unbedingt schließen. Und gut, das ist dann, wenn die Modelle von November an verfügbar sind, auch dann gelungen.
Wir sprechen jetzt vom iPhone 12 oder der iPhone 12 Familie. Und die 4 Modelle unterscheiden sich erstens in der Größe. Das kleinste sozusagen, jüngste heißt einfach Mini, hat eine Display-Diagonale, die 5,4 Zoll groß ist. Dann gibt es eine Standardversion 6,1 Zoll und dann gibt es das Spitzengerät iPhone 12 Pro Max, noch größer. Und das frage ich vielleicht gleich mal als erstes, weil mich das immer wieder erstaunt, auch nochmal deutlich teurer, wenn ich es richtig gelesen habe, $1,500. Ist es nicht langsam eine Wahnsinnsgrenze erreicht eigentlich?
Teuer. Also für den europäischen Markt oder genauer gesagt für den deutschen gibt es die Preise ja auch schon. Also das 12 Pro Max geht in der kleinsten Ausführung bei 1.217,50 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer los. Und klar, wenn man dann auf 512 Gigabyte geht, kommt man in die von dir genannte Größe jetzt auch in Euro umgerechnet. Und also wenn man sich anschaut, wie viel die Leute für das Vorgängermodell iPhone 11, das es ja auch schon in der Pro-Version gab, bezahlt haben, kann man sagen, ja doch, das schockt diejenigen, die beste Technik haben wollen und den Apple-Aufpreis zu zahlen bereit sind, schockt das nicht. Also diese Preispunkte, wie der Betriebswirt sagt, sind getestet und funktionieren.
Ja, Apple-Aufpreis hast du schon gesagt, das ist das, was ich teile, aber sind es wirklich die besten Geräte? Wenn ich erinnere, wie auch unser Kollege Marco Detweiler ja mit uns neulich schon in der Folge über die neuen Smartphone-Modelle, die es so gibt, sprach und auch seine Tests lese. Es ist natürlich ein High-End-Gerät, aber es ist nicht so, als hätte es jetzt alle Konkurrenten meilenweit abgehängt und trotzdem zahlen die Leute offenbar oder zumindest viele Leute da diesen Preis. Es ist also eigentlich der Apple-Aufpreis, oder?
Es ist ja immer ein ordentlicher Apple-Aufpreis dabei, den dann der Kunde für sich selber rechtfertigt oder halt eben nicht. Und es gibt Gründe, warum man sagen kann, ja doch, also das halte ich für gerechtfertigt, diesen Preis. Ich komme gleich darauf, warum das so sein könnte. Zu deinem Vergleich, ja klar, also es gibt Samsung-Modelle zum Beispiel, die extrem leistungsstark sind und bestimmt in vielen Punkten auch mit diesen neuen Telefonen von Apple mithalten können, in anderen dann wieder nicht. Also in der Gesamtschau würde ich schon sagen, Geschwindigkeit des Prozessors, Technologie rund um die Kamera bis hin zum Bildstabilisator, Displayqualität ist es schon entweder doch spürbar besser nochmal oder mindestens auf Augenhöhe oder vielleicht sogar einen kleinen Tick besser. Also das ist, man bekommt schon jetzt, wenn man sich für diese Modelle entscheidet, State-of-the-Art-Technik, das schon. Also ob man jetzt Apple liebt oder hasst, das ist schon so.
Und ein anderer wichtiger Konkurrent, der sich sehr erfolgreich geschlagen hat, nämlich der chinesische Hersteller Huawei, ist ja ein bisschen zumindest in Anführungszeichen aus dem Rennen genommen, weil er die Applikationen nicht mehr anbieten kann, die gefragt sind von
genau,
Google oder sehr stark eingeschränkt
sind. Die nicht mehr den Google Play Store nutzen können, ist es da halt diese Huawei App Gallery mit all den Einschränkungen, die man in dem Podcast, den wir mit Marco zu den neuen Telefonen der Wettbewerber von Apple hatten, der auch nochmal nachhören kann.
Was können denn die neuen iPhones, 5G hast du schon gesagt, was die Vorgängermodelle nicht können? Es gibt einen neuen Prozessor. Apple produziert ja seit einiger Zeit oder genauer gesagt designt seit einiger Zeit eigene Prozessoren. Jetzt wurde der A14 vorgestellt.
A14 Bionic nennen die den.
Genau. Ja. Und wer noch ein paar technische Details möchte, da sind 6 ARM-Kerne drin. ARM nach dem britischen Designunternehmen benannt, die sozusagen eine bestimmte Struktur oder Art und Weise, wie man Prozessoren herstellt, so gefertigt, dass da jetzt immerhin auf einen Chip fast 12 Milliarden Transistoren passen. Also es geht um allerkleinste Bereiche. Es ist ein High-End-Gerät und eine Prozessorenvariante, die eben energiesparender ist als zum Beispiel das, was in den Desktop-Computern drinsteckt. Also Rechenleistung ist ein Punkt, in dem sich das die neuen Handys jetzt gesteigert haben. Was können die noch, was die Vorgänger nicht können?
Wenn ich kurz noch bei der Rechenleistung bleiben darf, hergestellt in einem 5-Nanometer-Prozess, das ist eindrucksvoll. Ja. Wir reden hier wirklich über High-End-Nanotechnologie. 5 Nanometer schaffen wenige.
Ja, das ist das Kleinste, was man kann.
Gerade. Genau, das ist das Kleinste, was man kann. Und Apple sagt, auf der Basis dieser Technik eine um bis zu 50% höhere Central Processing Unit, also CPU und Grafikchip, GPU-Leistung im Vergleich zu den schnellsten Chips der Smartphone-Konkurrenz. Also dieser A14 Bionic ist schon ein Pfund.
So. Für was braucht man die höhere Rechenleistung?
Also wir zwei in diesem Podcast, da muss ich natürlich zuerst Machine Learning sagen. Also die Verarbeitung von großen Datenmengen wird logischerweise, also alles, was man rund um Machine Learning, / künstliche Intelligenz braucht, wird dadurch natürlich schneller. Das hilft bei der Kamera, aber auch bei vielen anderen Anwendungen in diesem Gerät so. Und dann, klar, wenn man jetzt spielen möchte zum Beispiel, ist das auch nicht verkehrt. So, was kann das Ding noch, was das iPhone 11 nicht kann? Der Bildschirm ist abermals verbessert, also klarer, heller, stabiler, also im Sinne von bruchsicherer. Das Kamerasystem ist verbessert. Man hat da nochmal wieder so ein bisschen an den Objektiven rumgeschraubt. Das im Detail würde jetzt zu weit gehen. Und da sind die Pro-Modelle dann natürlich besser als die Einstiegsmodelle. Aber auch die Einstiegsmodelle haben High Definition Video und Dolby Vision. Das ist ganz, ganz, ganz ordentlich. Was ich allerdings für den Alltag am charmantesten fand, wenn ich das mal so sagen oder formulieren kann, ist etwas, was Apple MagSafe nennt. Und zwar kann man an die iPhones jetzt mit so einem, die haben so eine magnetische Halterung, die dazu führt, dass man das zum einen sicherer aufladen kann und zum anderen aber auch alles Mögliche mit dem iPhone so andocken kann an Zubehör, so ein Kreditkartenhalter oder was weiß ich. Und das habe ich jetzt natürlich noch nicht in der Hand gehabt, weil ich das ja gestern nur in dieser Präsentation sehen konnte. Aber das habe ich als ganz charmante Idee empfunden. Es könnte schon sein, dass das viele sogar im Alltag mehr interessiert, was dadurch zusätzlich möglich wird, als jetzt die vielleicht im Alltag gar nicht so spürbare Verbesserung der Chipleistung.
Weil Apple dadurch quasi sein Ökosystem noch einmal erweitert.
Ja, es ist einfach praktisch. Es ist ja was man kaum noch aus der Hand legt, so ein Telefon. Wenn man ehrlich ist, ist es ja wirklich das Gerät, das man über den Tag am häufigsten und längsten benutzt. Und alles, was mit diesem Ding verbunden ist, ist natürlich dann schon für den Alltag auch wieder spannend. Ob es jetzt eine neue Art von Hülle ist oder ein kleines Portemonnaie oder wie auch immer.
Ja, du sagst ja auch gerne den Begriff des digitalen Taschenmessers für Smartphones heute. Und das geht dann da nochmal natürlich ganz besonders. Wie hast du denn die Präsentation eigentlich so empfunden? Du bist ja jemand, der Apple schon sehr lange beobachtet, analysiert für unsere Zeitung, der auch eine Zeit als Korrespondent in Kalifornien verbracht hat, der Steve Jobs live erlebt hat und mitbekommen hat, wie er das eingeführt hat, das erste Modell. Wie ist denn, wenn du dich daran erinnerst, so dein Eindruck, wenn du das vergleichst mit der, in Anführungszeichen, Show, die heute dargeboten wird von Tim Cook?
Ja, wir haben ja neulich schon mal mit Marco auch einen ganz kleinen Moment darüber gesprochen. Man muss zwei Dinge unterscheiden. Zum einen das, was wegen Corona im Moment gar nicht anders geht. Es ist natürlich eine Präsentation ohne Publikum, die exzellent produziert ist mit allen möglichen Einblendungen. Und Tim Cook steht dann in seiner Firmenzentrale da in diesem runden Ding in Kalifornien, in Cupertino, und ein Mitarbeiter nach dem nächsten präsentiert dann das jeweils neueste Feature oder Gerät, und das ist selbstverständlich perfekt produziert, aber es ist dadurch halt eben auch wirklich wie eine Dauerwerbesendung und entlarvt sich dadurch endgültig, weil Dauerwerbesendungen waren natürlich die Präsentationen, die es früher gab, auch schon mit Steve Jobs, dem Vorgänger von Tim Cook und Mitbegründer von Apple, der wirklich so eine Art Kultfigur geworden war. Und dieser Kultcharakter ist nach dem Tod von Steve Jobs natürlich sehr schnell verflogen. Tim Cook ist ein exzellenter Manager, der den Laden wirklich, und das ist keine geringe Leistung, weil das ist ja ein riesiges Unternehmen geworden, top im Griff hat. Das muss man auch erstmal schaffen, dass nach so einer Ankündigung diese Telefone auf der ganzen Welt relativ zügig in diesen erforderlichen Mengen verfügbar sind. Und also
gut, er ist Logistiker natürlich.
Genau, auch, ne? er ist ja fürs operative Geschäft damals geholt worden von Steve Jobs, und das hat er perfekt im Griff. Und der feuert Apple schon auf allen Zylindern. So, aber dieser Wow-Effekt, dieses, boah, das hätte ich jetzt ja irgendwie von Apple nicht erwartet, dieses Magische, so ein, boah, hier ist das neue iPhone, das ja damals auch als Jesus-Phone bezeichnet worden ist, das ist ja vollkommen weg. So. Und gut, das ist auch einfach normal. Vielleicht wäre das mit Steve Jobs auch gar nicht anders gewesen, weil auch der nicht permanent irgendwie eine Revolution aus der Tasche hätte ziehen können.
Und das ist nämlich was ich mich auch so ein bisschen da ehrlich gesagt dann frage. Liegt es wirklich an der Person oder einfach daran, dass damals natürlich es wirklich einer Revolution gleich kam?
Da kamen Dinge zusammen.
Und er auch noch sozusagen auch eine unausgesprochene Wette gewonnen hat, weil er ja auch von anderen aus der Hightech-Branche belächelt wurde, die sogar gesagt haben, naja, Touchscreen, wer will denn sowas eigentlich
Touchscreen,
haben?
Touchscreen, diese Einheit in einem geschlossenen System von Hard- und Software, das war ja damals die Antithese zu dem, was der Markt eigentlich dachte, wohin sich die IT-Szene entwickeln würde. Und jetzt profitiert Apple natürlich sehr davon, weil sie vergleichsweise hohe Datenschutzstandards einhalten können in diesem Apple-Ökosystem und weil sich alles nahtlos miteinander synchronisiert und integriert über die entsprechenden Cloud-Dienste, die damit verknüpft sind. Also vom Tablet bis hin zum PC oder Laptop und hin zu den intelligenten Lautsprechern, die ja jetzt auch unsere Wohn- und Schlaf- und was weiß ich was für Zimmer daheim erobern sollen. Es ist alles miteinander verknüpft, verbunden und synchronisiert. Und da Apple diese Software und die Umgebung zu 100% kontrolliert, ist es natürlich auch sehr benutzerfreundlich. Mit allen Nachteilen, aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem, was die Leute reizt. Es ist vergleichsweise einfach, relativ sicher und seamless.
Nahtlos. Und was man eben dann auch auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, diese Einfachheit in der Benutzung ist ja sozusagen ein Erfolgsrezept von ganz vielen IT-Produkten. Es geht eben nicht immer darum, dass man technisch der allerbeste ist und noch das ausgefeilteste Gimmick hat, sondern es geht wirklich, auch wenn man da kommerziell erfolgreich sein will, darum, dass es intuitiv bedienbar ist. Und genau. Auch, ja, wie man ganz platt sagt, funktioniert.
Nicht und, gering zu schätzen. Ne? Das Android-System ist an vielen Stellen flexibler, Apple auch immer wieder voraus, aber...
Ja, also das wenn ist ich das so, überlege, was ich mit meinte, weil du im Prinzip da, und das ist natürlich schon auch erstaunlich, das ist auch ökonomisch, finde ich ja sehr erstaunlich, das ist der, sozusagen, da wird manchmal auch so der Volkswirt, der ich ja auch noch ein bisschen bin, in mir wach, der sich dann auch ein bisschen fragt, okay, wie ist da eigentlich, da ist im Prinzip ein Unternehmen, was ein eigenes Ökosystem schafft und erhält, und dann gibt es ein ganzes Potpourri an anderen Unternehmen, die irgendwie gemeinsam an einem anderen Ökosystem arbeiten, also eigentlich potenziell viel mehr Ressourcen haben, und trotzdem hält sich dieses eine so sehr wacker, und man hat überhaupt ja gar nicht den Eindruck, dass da auch nur irgendein Knick oder irgendeine Delle drin wäre. Also es ist schon eigentlich sehr erstaunlich, ja.
Ja, das ist so. Und wenn man jetzt ein Telefon für seine Eltern sucht oder so, ist man wahrscheinlich tatsächlich in der relativ simplen Apple-Welt besser aufgehoben. Ja, seufzt, könnte man fast sagen. Es wäre wirklich schön, man hätte eine größere Auswahl, aber wir müssen im Moment die Welt ja so beschreiben, wie sie ist.
Hat sich der Markt aus deiner Sicht dann ein bisschen auch, wie soll ich sagen, in einem Punkt festgefahren? Und zwar erinnere ich gerade noch daran, dass Google ja auch neue Pixels vorgestellt hat.
Ja, interessante und, Telefone. Ne,
hat, ja, genau, Marco hat Marco Lippmann gesagt, auch qualitativ sehr gut und bedienbar.
Günstiger Einstieg in einen spannenden und, Markt.
Ja. Genau, und Google kann ja auch KI. Und dann gibt es Rick Ostello, wenn ich es richtig im Kopf habe, der dabei gesagt hat, auch der Hardware-Chef von Google, der auch sagte, naja, es will in Corona sowieso niemand ein $1,000-Smartphone kaufen. Deswegen hat Google auch ganz, ganz bewusst sich mit den neuen Geräten in einem deutlich niedrigeren Preispunktesegment hin platziert.
Vielleicht sollte man noch mal sagen, wo dieses iPhone Mini losgeht, nur dass wir dann so einen Vergleich haben. Also das mag zwar Mini sein, aber der Preis ist es nicht. Ne? Also das Mini geht in der 64 Gigabyte Version bei 778,85 Euro los. Das dürfte übrigens deshalb alles so ein bisschen komisch klingen, weil der reduzierte Mehrwertsteuersatz natürlich im Moment noch zu berücksichtigen ist. Aber also jedenfalls, auch da ist man bei fast 800 Euro für das günstigste neue Gerät von Apple.
Ja, was praktisch die Hälfte teurer ist als das Pixel von Google dann.
Genau.
Ist es aus deiner Sicht dann eher was, jetzt hat sich der Markt auch dauerhafter eigentlich sortiert. Google hat aufgegeben, im Premium-Segment dabei zu sein. Und Apple nochmal eine klare Ansage gemacht, wir sind hier der Platz hier schon bleiben es. Oder ist es eine offene Wette, dass du sagst, naja, vielleicht hat Apple sich an der Stelle vielleicht sogar auch mal verrechnet, weil eben jetzt gerade auch pandemiebedingt die Leute vielleicht nicht so viel Geld ausgeben für ein neues Handy, zumindest wenn sie ein ähnlich gutes für weniger Geld haben können und eher das Geld zusammenhalten wollen.
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich natürlich zum einen überfragt, weil ich es nicht richtig belegen kann.
Was?
Ja, also ich habe jetzt keine aktuelle Marktstudie zur Hand, wie eigentlich das Wechselverhalten zwischen Android-Nutzern und iOS-Nutzern aussieht. So, und jetzt kommt das Bauchgefühl, und möglicherweise ist das ja, wenn man den Markt so lange beobachtet, gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, inzwischen haben die allermeisten sich für eine Welt entschieden. Und das ist ja auch das, was du angedeutet hast. Es ist ziemlich verteilt. Du hast, glaube ich, das Wort festgefahren eben gerade genutzt. Wer Android liebt, bleibt dabei. Und wer sich in der Apple-Welt im wahrsten Sinne des Wortes eingerichtet hat, wird auch immer weniger anders sehen, das zu verändern. Jeden Tag kommen Fotos dazu, jeden Tag kommen irgendwelche Dateien dazu. Klar, das kann man alles umheben und so, aber es wird doch eigentlich immer lästiger und darauf setzen die. Und das ist eine ziemlich brutale Entwicklung, ja, weil es wäre schon sehr, sehr schön, da wären mehr, aber leider haben wir Europäer das an der Stelle ja leider vollkommen
versemmelt.
Genau.
Tja. Ja, es gibt die zwei großen Ökosysteme. In dem einen befinden sich mehr Hersteller, im anderen einer. Und die Frage ist aber gleichwohl natürlich die. Wobei, wie du auch schon gesagt hast, Apple natürlich mit Sicherheit im Wortsinne momentan auch aus meiner Sicht da punkten kann, weil die eben schon sehr lange darauf großen Wert legen und das Thema auch.
Ja, sie geben einem auch vor anderen tatsächlich ziemlich viele Möglichkeiten, die Daten auf dem Telefon zu behalten, wenn man es möchte, und nicht weiterzuteilen. Und also es hat zumindest noch keiner bewiesen, dass das nicht stimmt, was Apple sagt, dass das auf dem Telefon verbleibt. Und ja, also es ist schon recht sicher.
So. Jetzt haben wir viel über die neuen iPhones gesprochen, also diese Familie, und vielleicht zum Abschluss nochmal in dem Bereich das Stichwort 5G, hast du ja auch schon erwähnt, ist die erste Generation, die auch diesen Mobilfunkstandard unterstützt, sehr, sehr viele Anwendungen gibt es dafür aber noch nicht, man ist sozusagen jetzt 5G-fähig, aber jetzt muss man auch noch ein Stück weit warten, bis dann die Angebote eintrudeln, was aber auch nicht mehr 10 Jahre dauert, sondern was im nächsten Jahr dann auch weiter Fahrt aufnehmen wird.
Also man könnte schon argumentieren, dass wenn man jetzt ein Handy kauft, für so viel Geld zumal, ja, dass das 5G-fähig sein sollte, ja, und sein muss. Und Samsung hat so eins als Galaxy S10 5G seit 2019 im Angebot, und in dem aktuellen Oberklasse-Modell von denen, S20, ist es natürlich auch integriert. Bei anderen gibt es auch längst. Ich hatte es eingangs gesagt, Apple ist spät dran, zieht sich durch die Historie des Unternehmens. Sie sind selten wirklich für neue Technologie der Early Adopter.
Ist ja manchmal.
Aber wenn du jetzt so einen Tausender auf den Tisch des Hauses legst, muss 5G dabei sein, weil es ist ja schon auch so, dass man diese Telefone, also wenn man jetzt nicht vollkommen weggetreten ist und jedes Jahr das neueste Modell kauft, von dem ich übrigens ausdrücklich abraten möchte von einer solchen Entscheidung. Dazu sollten wir vielleicht auch gleich nochmal kommen, für wen das denn jetzt überhaupt interessant ist, jetzt also wirklich jenseits von Fan-Freundschaften abzugraden. Also dann hält so ein Handy, das möchte ich sagen, das ist der Punkt, ja doch Jahre heutzutage.
Ja.
Und dann muss bei einer Neuanschaffung 5G dabei sein. So lange wird es dann doch auch nicht mehr dauern, bis die Funktion dann auch wirklich brauchbar wird.
Jetzt hast du dir die Frage selbst schon gestellt, wer sollte sich das kaufen können oder in Erwägung ziehen?
Lass es mich so sagen. Wir hatten ja, der eine oder andere Hörer wird sich vielleicht daran erinnern, zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit eine Augmented Reality Ausgabe.
Die super war.
Das heißt, man konnte mit seinem Handy einfach über diese Seiten gehen und dann war da so ein QR-Code aufgedruckt, und ohne dass man noch eine weitere App brauchte, also heutzutage ist es ja in die Kamerafunktion der Handys integriert, öffnet sich dann so ein Programm im Browser und stellt dann plötzlich wo eben noch ein statisches Bild war, ist dann ein Video zu sehen oder ein Gebäude erwächst auf der Zeitung in einem 3D-Modell oder. Eine Grafik in der Wirtschaftsredaktion, gab es auf einer Seite so eine große Grafik, die dann Einkommensunterschiede zwischen Ost und West verdeutlichte und so. Und das ist bei den Lesern sehr gut angekommen, aber es gab auch einige wenige, sehr wenige, aber immerhin, die gab's, die schlicht und einfach ein zu altes Handy dafür hatten. Da sind dann seit ein, zwei Jahren nicht mehr die entsprechenden Software-Updates draufgelaufen und die hatten zum Teil auch ein Bild von ihrem Handy auf der Zeitung mitgeschickt und dann konnte ich schon sehen, iPhone 4 oder so. Na, und diese Geräte sollte man tatsächlich ersetzen, weil sie nicht mehr auf dem neuesten Sicherheitsstand sind und tatsächlich das, wenn ich das so sagen darf, Erlebnis des Surfens im Netz wird zu einem mühsamen und wenn dann so High-End-Anwendungen draufkommen wie Augmented Reality, sind die schlicht und einfach überfordert. Also wenn der Hersteller die Updates des Betriebssystems eingestellt hat und auch sonst auf dem Telefon nur noch sehr wenig an automatischen Updates passiert und immer mehr Apps auf diesem System nicht mehr funktionieren, sollte man sich durchringen, ein neueres Gerät anzuschaffen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, also nicht nur, weil man dann mehr Spaß hat, sondern auch, weil es einfach sicherer ist. Und man kann so als Faustregel sagen, dass Apple-Geräte, die so 5-6 Jahre alt sind, bis heute unterstützt mit der jeweils neuesten Software. Bei Android sind es vielleicht 3-4 Jahre, so aus dem Bauch raus. Wenn die Geräte dann älter sind, lohnt sich ein Neukauf. Punkt. Wenn man ein iPhone 11 hat, braucht man kein iPhone 12.
Und auch eine klare Aussage.
Und ganz klar.
Es gilt für Apple so wie für die anderen Hersteller, die sich im qualitativ hochwertigen Segment bewegen.
Weil du willst Fragen, dann keinen Film, also nur zu sagen, genau so ist es, was du sagst, außer du bist jetzt irgendwie ein Filmregisseur oder so, der wirklich von dieser allerneuesten Kameratechnik profitiert oder so. Ja, das dürften die wenigsten sein.
Gibt es in puncto KI, das Stichwort hast du auch schon gesagt, da noch was, wo der ein oder andere vielleicht jetzt einen deutlichen Vorsprung hat? Ich meine, da würde ich auch, da, ehrlich gesagt, da kenne ich mich jetzt nicht, was die Handyhersteller angeht, detailliert aus. Nur im Kern kann man ja sagen, dass sowohl Google als auch Apple und Google vielleicht noch mehr natürlich Kapazitäten in KI stecken und man da auch damit rechnen kann, dass man da vergleichbar oder zumindest keine deutlichen Unterschiede darin entdecken kann, wie intelligent sozusagen die künstlichen Intelligenzen sind, die es dann zunehmend auch auf den Geräten gibt.
Ja, also genau, also da würde ich mich jetzt auch wirklich nicht zu einem Vergleich versteigen wollen, wo du die Rechenleistung halt wirklich erfahren kannst, ist im Umgang der Software mit der Kamera. Mhm. Und da ist vor allen Dingen in den Pro-Modellen bei der Bearbeitung der Fotos und der Videobearbeitung nicht zuletzt auch schon nochmal wieder einen Riesenschritt nach vorne vollzogen worden. Wenn einen das besonders interessiert, dann ist das nochmal ein Blick wert. Aber ja, also eigentlich hat schon auch die Vorgängergeneration wirklich eindrucksvolle Bilder mit diesen Mini-Linsen gemacht. Ja.
Jetzt hat, als wir neulich über Google sprachen, sich ja auch schon gezeigt, dass bei den Präsentationen nicht alleine neue Smartphones vorgestellt werden, sondern die Konzerne auch andere Geräte präsentieren. Und das ist im Falle von Apple ebenso gewesen. Die haben eben neben ihrer neuen iPhone-Familie auch weitere Geräte vorgestellt. Und hervorheben möchten wir oder darüber reden vor allen Dingen auch den neuen HomePod-Lautsprecher samt Zubehör. Genau.
Was hat es damit also auf sich? Es ist, wir reden über den HomePod Mini und es braucht eigentlich gar kein weiteres Zubehör. Wenn es nach Apple geht, geht es vor allen Dingen darum, möglichst viele von diesen HomePod Minis in den Haushalt zu stellen. Genau, also was ist das? Es ist ein Smart Speaker, ein intelligenter Lautsprecher, der wahrscheinlich schon wirklich einen sehr ordentlichen Klang hat. Es ist jedenfalls jede Menge Technik eingebaut und auch ein eigener Chip, der S5-Chip, der dafür sorgen soll, dass aus diesem relativ kleinen Ding ein sehr voluminöser Raumklang hervorgebracht wird. Aber der Klang ist gar nicht das Entscheidende. Es ist ein Smart-Speaker-System, das
Also wenn du eine lass mich mal so sagen, angenommen, und du hast ja auch Kinder, also deine Familie ist im Haus in unterschiedlichen Zimmern und vielleicht ja sogar, also in der Wohnung ist es auf derselben Etage in der Regel, aber in einem Haus ist man dann über mehrere Etagen verteilt und dann ist in der Küche das Essen fertig, ja, und du gehst irgendwie in dein Treppenhaus oder wie auch immer und brüllst durchs ganze Haus, Essen ist fertig. Ne? Ja. So, oder ja. Kinder, könnt ihr
kann
mal...
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja. Oder Kinder, kommt ihr jetzt endlich mal, wir müssen zu Oma und Opa. Oder Kindergarten oder was weiß ich. Ne? So. Und angenommen, du hättest jetzt in jedem entscheidenden Raum deines Hauses so einen HomePod Mini, dann kannst du das als Durchsage, Intercom, Umgebung nutzen. Das heißt, du sagst in der Küche zu deinem HomePod Nachricht an alle, sinngemäß, ne, Essen ist fertig, dann in der nächsten Sekunde ertönt dann aus all diesen Lautsprechern in deinem Haus, ohne dass irgendjemand brüllen muss, an alle, Essen ist fertig. So, und also du musst dich nicht mehr ins Treppenhaus stellen und rumbrüllen, sondern du sagst einfach zu deinem intelligenten Lautsprecher dies und das. Ja, und dann wird das an alle dafür vorgesehenen HomePod-Lautsprecher abgespielt. Und es funktioniert auch auf dem iPhone oder iPad, auf der Apple Watch, auf deinen AirPods oder auch auf dem Apple CarPlay-System, sodass du, egal ob du jetzt auf dem Heimweg bist, in deinem Auto oder auf deinem Fahrrad oder zu Fuß oder wie auch immer, oder halt du sitzt im Kinderzimmer, alle hören die Nachricht, Essen ist fertig. So. Oder welcher Idiot hat, ja, oder was auch immer, und ja, dann wissen alle Bescheid. So, und das muss ich sagen, also das Telefon hin oder her, aber diese...
Ich frage mich gerade, ob sich meine Kinder dann mehr dafür interessieren würden, wenn sie es aus dem Lautsprecher hören, als von mir oder genauso wenig.
Da, es wäre auch immer noch deine Stimme. Es wäre immer noch deine Stimme. Ja. Das schon. Ne? Also ich denke eigentlich seit gestern, seit dieser Präsentation weniger über diese Telefone nach, die ja irgendwie halt einfach doch auch wieder nur das nächste Telefon sind, als über dieses Home-Durchsagesystem. Es ist auch so...
ja, es hat ein bisschen was von Science-Fiction dann, weil es so ein bisschen, genau, also so, es ist so ein bisschen so dieses Enterprise, ne? Du drückst auf die Brust auf den Kommunikator, ja, und dann geht bei dem, den du ansprichst, automatisch der auch an und der hört es dann halt, richtig, auch, wenn er 5 Decks weiter steht.
Auch, ne, ein bisschen erschwinglicher, also das ist ja dann für 96,50 Euro zu haben und man muss jetzt nicht gleich in Tausender Dimensionen denken, obwohl, wenn du es jetzt in mehreren Zimmern aufstellen willst, dann sind auch schon die Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie weg. Und das dann so gut ankommt, nur um die Kinder mal wieder so richtig zusammenstauchen zu können, ohne dass man dabei durchs Haus brüllen muss, weiß ich jetzt auch nicht.
Gut, aber das mache ich ohnehin.
Nein, natürlich nie. So, und außerdem erkennt es natürlich, klar, darüber sprachen wir schon, wenn du mit deinem iPhone oder was weiß ich ja aus dieser Apple-Welt in die Nähe dieses Lautsprechers kommst, verbindet sich das natürlich automatisch und spielt die Musik ab, wenn du es möchtest und was weiß ich. Aber das ist ja schon fast langweilig.
Werde ich dann permanent abgehört in jedem Raum, wenn es da steht?
Nein, eben nicht.
Sicher?
Naja, also was heißt sicher, wenn du Apple glaubst, dann nicht, weil die leiten diese Daten wohl, also es wurde gestern jedenfalls extra betont, nicht irgendwohin weiter und analysieren sie auch nicht, was dann halt ein Unterschied zu zum Beispiel Amazon wäre.
Wo sind die dann gespeichert? Auf diesen Geräten? Oder die werden nirgendwo gespeichert, sondern einfach übertragen und dann...
Ja, also wenn du da jetzt Siri was fragst, wird das natürlich erstmal, muss ja diese Anfrage Siri in der Cloud irgendwo erreichen, aber ansonsten werden diese Dinge wohl nicht weiter längerfristig gespeichert. Also jedenfalls wurde das gestern so gesagt. Mehr können wir ja im Moment auch nicht wissen, weil die Geräte schlicht und einfach noch nicht da sind. Lass mich mal ganz kurz gucken, dieser HomePod ist ab Mitte November, wenn man so will, verfügbar, ab Anfang November bestellbar. Also so ein bisschen dauert es noch.
Und ist ein Beispiel auch oder ein Produkt, was ein bisschen in die Kategorie zählt, da möchte ich vielleicht an der Stelle einmal darauf hinweisen, weil man es noch nachlesen kann, wie allgegenwärtiges Rechnen, Ubiquitous Computing, was ein wichtiger gewordenes Thema in der Informatik ist, was es eigentlich schon lange gibt, aber wie sich das heute tatsächlich ausprägt und materialisiert, weil eben immer mehr Sensoren installiert werden können und Internet- oder Kommunikationsverbindungen allgemeiner eben immer mehr angedockt werden können, Signale aufgenommen und verarbeitet werden können und dann eben solche Sachen möglich werden. Rechnen überall heißt ein Beitrag, den Sie, wenn Sie da sich mehr für interessieren, auch nochmal nachlesen können auf FAZ.net. Und eines, was mir auch in den
Sinn kam. Behalt den Gedanken kurz, nicht vergessen. witziges System, was ich da gerade vorgestellt habe, aber eigentlich natürlich auch schon wieder, weil willst du dann jetzt, wenn du jetzt in dieser Apple-Welt bist und denkst, das ist ja alles super praktisch und klingen tut's auch gut, noch einen Lautsprecher von jemand anderem kaufen? So, und schon wieder ist ein Markt möglicherweise weg. Und Marco hat ja auch gesagt, dass gerade die deutschen Lautsprecherhersteller und Kopfhörerhersteller schon immer noch, also in der reinen Klangqualität, wirklich eine gehörige Portion voraus sind. Und ja, also auf dem, das ist so gefährlich.
Ja, es dockt von zwei Seiten an. Die Schwierigkeit ist eben einfach, definiert sich viel über das gute Kommunikationssystem und viel über die bessere Software. Du kannst hardware-seitig, also das ist zumindest der Eindruck, den ich habe, du kannst hardware-seitig auch was machen, aber ein bisschen ein Trend geht der, glaube ich, bis schon dahin, dass du eher allgemein verwendbarere Hardware hast und dann mit Software den Unterschied machst.
Also diese Software-Vernetzung ist doch...
Und das sind halt einfach die großen Konzerne, für die ist es halt einfach gar nicht schwer, dann jetzt noch für den Bereich noch was zu entwickeln, weil sie es ohnehin eingeübt haben und weil sie halt auch unglaubliche Ressourcen haben, die sie da jeweils dann reinstecken können.
Also, ne, wir stellen hier heute in diesem Podcast diese Geräte vor, weil sich die Kunden dafür interessieren, weil das ja nachweislich massenhaft gekauft wird. Ja, und im Rahmen dessen kann man sagen, das ist interessant, das ist nicht so interessant, aber um es ganz klar zu sagen, das stellt hier keine Kaufempfehlungen für irgendwelche Apple-Produkte per se dar. Ja, es ist wunderbar, wenn man sich für was anderes entscheidet und vielleicht in vielen Fällen sogar auch richtig, aber das hilft ja alles nichts. Wenn man die Gefahr erkennen will, die da drin steckt, muss man sich ja vorher darüber informieren, was es da alles gibt. Und dann muss man einfach festhalten, dass jetzt auch inzwischen der Lautsprechermarkt wirklich bedroht ist von diesen Herstellern, die da vorher überhaupt nichts verloren hatten, wirklich überrannt zu werden. So, und dann ist erstmal so. Ne? Aber es ist schon gut, wenn man als Konsument eine bewusste Entscheidung trifft.
Ja, genau. Das ist gut, dass du das nochmal betont hast. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir das auch klar machen, natürlich, dass es so ist. Und aus dem Grunde, wie den du genannt hast, aber auch trotzdem eben genauso besprechen. Denn, und das ist was, das klingt auf den ersten Blick langweilig, weil es nicht so vielleicht hip oder schick klingt wie die Geräte und was sie können. Sowas ganz Plumpes wie Standards, wie Nutzungsgewohnheiten, die etablieren sich eben durch sowas auch. Und in dem Bereich, das haben wir ja auch schon gesehen, reicht den Leuten eigentlich, wenn sie ein oder zwei Standards haben. Und wer den mal setzt und eine bestimmte Gewohnheit schafft, wie Nachrichten verschickt werden oder angehört werden, der hat den dann gesetzt. Und dann ist, es gibt den alten Ausspruch von Werner von Siemens, wer den Standard setzt, gewinnt den Markt. Es ist in diesem Fall, kann man es gar nicht groß genug schreiben. Und es geht hier faktisch auch um Standards setzen in einem Bereich, in dem sie so einfach noch nicht gesetzt sind, nämlich in der Vernetzung zum Beispiel der eigenen vier Wände mit Lautsprechern und anderen Geräten.
Dass das alles irgendwie letztlich auch in dieses Smart-Home-Thema reingeht, lassen wir jetzt außen vor. Da hat Apple natürlich auch Sachen im Angebot, die sind in Deutschland aber noch nicht so weit verbreitet. Ne? Der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist nicht das Loblied auf irgendeinen amerikanischen Hersteller zu singen, sondern in Deutschland ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir irgendwie auf einen Zug aufspringen müssen in der Industrie oder wo auch immer, wo wir selber Standards setzen, damit das Land es schafft, auch in der für die Generation unserer Kinder noch genug Wert zu schöpfen in diesem globalen Wirtschaftssystem. Und da kann man von Apple eine Menge lernen und von anderen Amerikanern, aber wir müssen es auch so. Und das ist eben auch vielleicht nochmal wichtig an der Stelle zu betonen. Eine Industrie-Cloud muss wettbewerbsfähig aus Deutschland kommen, aber darüber haben wir ja auch schon oft geredet. Ja, so. Aber das ist am Ende eines Apple-Podcasts auch nochmal wichtig.
Ja, ja, das ist. Und ich meine, wo du es auch einfach siehst, wie das, wie sich das entwickelt und wie wichtig gerade diese beiden oder im Kern digitalen, mobilen Ökosysteme auch werden, ist, wenn du dir, das kam ja auch in dieser Woche, zum Beispiel einen Konzern wie Disney ansiehst, den es schon sehr lange gibt, der auch nicht erfolglos ist, aber der jetzt auch die Entscheidung getroffen hat, sich zu reorganisieren, der einerseits Corona-bedingt, weil die Freizeitparks geschlossen haben, zigtausende Leute entlassen hat in Amerika vor allen Dingen und andererseits Kinofilme aufgeschoben oder die Premiere ja, Kino Thema ganz Kino abgesagt hat, wie zum Beispiel wie zum Beispiel Mulan. Ja,
das Thema Kino ist übrigens auch noch mal was, was wir mal mit diesem Podcast holen sollten. Das müssen wir uns mal vornehmen.
Ja, weil das tatsächlich, ich meine, du siehst, jetzt kommt von Bob Chapek, dem Disney-Vorstandsvorsitzenden, dann die Ansage, wir reorganisieren jetzt und Streaming ist im Vordergrund. Da fließt jetzt ganz klar noch mehr Fokus drauf. Mit Mulan kam ja schon der erste Film quasi als Premiere in Disney Plus mit einem einmaligen Aufpreis zum Abo-Preis und dann kann man ihn beliebig oft ansehen. Dann der Film Pixar-Film Soul, der wird auch direkt auf Disney Plus kommen und da ist einfach ein starkes Wachstum. Die haben jetzt in einer gar nicht so langen Zeit immerhin schon, glaube ich, etwas mehr als 50 Millionen zahlende Abonnenten. Netflix wächst weiter, da sind es über 190 Millionen. Auch da. Und deswegen sage ich das, um den Bogen da auch wieder dann zurück zum Beispiel zu Apple zu spannen, hat aber natürlich auch Apple Fuß gefasst, hat Amazon Fuß gefasst in diesen jeweils konzerneigenen Ökosystemen. Da gibt es immer mehr Angebote und auch im Streaming-Bereich konkurrieren eben diese Konzerne. Hat Apple ein eigenes Angebot, hat Amazon ein eigenes Angebot und sehr große Ressourcen, die sie da jeweils mobilisieren können. Und Disney, deswegen sagte ich, das ist eben auch ein Unternehmen jetzt, was sich daran angepasst hat. Die werden jetzt, glaube ich, nicht, dass sie, also die stellen keine eigenen Handys her oder versuchen nicht mit der Hardware da zu konkurrieren, aber zumindest setzen sie in ihrem Bereich dann einfach so weit Maßstäbe, Direct-to-Consumer ist das Stichwort, dass sie mithalten und dass sie sagen, da ist der Fokus. Und da haben sie natürlich auch ziemlich gute Chancen, zumindest jetzt, also und gerade auch gegen Apple, weil sie eben einfach ja starke Marken wie die Disney-Filme selbst natürlich haben, Star Wars und Marvel und da schon zumindest nicht schlecht gerüstet in diese Auseinandersetzung gehen.
Und weißt du, wen das am meisten freut? Der größte Einzelaktionär von Disney ist ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, die Familie, die Erben von Steve Jobs. Und ach insofern, so. Ja,
das habe ich gar nicht, da schließt sich nochmal der Kreis. Ja?
Okay. Genau. Ja, ja. Also,
über Pixar das, meinst du, ne?
Ja, genau. So gehört dann alles irgendwie zusammen. Und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir hier in Europa endlich nachlegen müssen.
Ja, das ist etwas, was du schon lange, wofür du wirbst. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so pessimistisch.
Ich bin gar nicht, kein Pessimismus.
Naja, also ein bisschen kann ich den schon manchmal raushören. Nein, Eindruck, dass zumindest seit...
Wir können auch in Essen tolle Chips und so, um Gottes Willen, alles gut.
Es ist hier, glaube ich, schon ein Bewusstsein entstanden.
Wir haben über den Chipmarkt auch gesprochen und so, da sehen wir gar nicht so schlecht aus, zum Beispiel.
Ja, und auch, ich glaube, an höheren Stellen ist hier das Bewusstsein schon jetzt
in Europa, die labern da herum und machen alle möglichen Regulierungen. Aber das ist ein anderes Thema.
Absolut.
Ja,
dann Carsten, dir vielen Dank.
Gerne. Hat Spaß gemacht, Alex, auch mal wieder unter uns. Wobei, ich bin ja wirklich froh, dass so viele externe Gäste sich jetzt auch für Digitech interessieren. Haben wir auch schon wieder die Nächsten in der Pipeline und ohne Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, hätten die anderen ja wiederum auch keins dran. Insofern vielen, vielen Dank auch dafür.
Ganz genau. Und auch danke dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in dieser Woche. Natürlich nicht nur über Apple, sondern alle anderen wichtigen digitalen Veränderungen informieren wir Sie nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in unserer dazugehörigen Digitech-App und allen anderen Kanälen der FAZ, den digitalen und wie den analogen. Auf eines möchte ich noch vielleicht besonders hinweisen. Einmal, das habe ich das letzte Mal auch schon getan, wir haben neu im Angebot in unserem Wirtschaftsteil eine Digitech-Seite jetzt einmal in der Woche, die immer montags erscheint. Und weil wir hier auch schon mal kurz über 5G gesprochen haben, gerade möchte ich auf den nächsten Montag da auch nochmal hinweisen. Da haben wir nämlich einen sehr großen Beitrag von zwei führenden deutschen Fachleuten, was 5G bedeutet, warum das wirklich eine Revolution ist und was für unser Land damit auf dem Spiel steht. 5G tiefgehend analysiert. Machen Sie es gut, eine schöne Woche. Bis dahin.
Tschüss.